Glaubst du, er hat Wegener Humor gehabt?
Einer der Gründer der dänischen Moderne.
Der Master of the Chair.
Du brauchst einfach ein tiefes Verständnis für Holz.
Wegener spricht hauptsächlich durch sein Werk.
Für mich das schönste Teil ist tatsächlich der Hinterfuß.
Gute Stühle sind Entscheidungen, die man sehen darf.
Durch das wirken die Designs dann immer nur so moderner.
Dein Stuhl hat keine Rückseiten, er muss von überall schön sein.
Ich glaube schon, dass er Humor gehabt hat.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Simon, herzlich willkommen wieder einmal. Episode 11, Aria erzählt, der Podcast über die schönen und die schönsten Dinge des Lebens. Ich wollte dich schon lange mal fragen, bist du schon routiniert jetzt mittlerweile im Podcasten? Bist angekommen in dem Game?
Boah, gute Frage. Ehrlich gesagt,
nicht.
Also mir ist am Anfang ja auch nicht schwer gefallen.
Nein, stimmt.
Deswegen, ich muss da sogar sagen, es wird mühsam, ist jetzt das Falsche,
ja,
aber es wird von Zeit zu Zeit dann quasi irgendwie, am Anfang redet man halt so frei drauf los oder unbeschwert. Und dann werden, glaube ich, oder bei mir ist das, glaube ich, so, dass ich dann die Ansprüche an mich selbst von Mal zu Mal dann höher werden. Und deswegen, ja, Routine war es für mich von Anfang an irgendwie.
Stimmt, wir haben so oft gesprochen vorher auch schon, ja, also es ist genau. Nichts Neues.
Genau. Ja. Also es geht mir grundsätzlich Gott sei Dank leicht von der Hand.
Wunderbar.
Das ist für mich schon ein gutes Zeichen. Und ich genieße auch die Abende und Tage, je nachdem, wann wir aufnehmen, dann immer mit dir. Und für mich ist, wie gesagt, ich lerne einmal wieder Neues dazu, vertiefe mich wieder in die Themen und von dem her ist für mich auch never ending story.
Aber das heißt, es ist für dich nicht jedes Mal so, dass du das aus dem Ärmel schüttelst, sondern du musst dich schon reinlesen in diese Themen, weil sie sind schon ziemlich komplex und wir gehen ja ziemlich in die Tiefe.
Unterschiedlich, kommt tatsächlich aufs Thema drauf an. Heute zum Beispiel habe ich mir ein bisschen mehr einlesen müssen wieder, weil zu dem Designer gibt es auch nicht so viel Material, weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Werde ich da gleich erzählen, ja.
Ja, aber im Vergleich zu ihm wie beim letzten Mal, obwohl die ja zu einer sehr ähnlichen Zeit, kann man sagen, gewerkt haben, gibt es da bedeutend weniger Material und auch weniger Infos. Und deswegen habe ich, also ja, ich versucht, in die Tiefe zu gehen, aber habe jetzt auch nicht mehr herausgefunden, wie ich eigentlich schon gewusst habe.
Ich bin gespannt, ob ich dir manche Sachen auch noch erzählen kann. Ich habe sehr spannend gefunden, die Vorbereitung auf diese Folge, denn es geht um Hans Wegner dieses Mal, auch skandinavisches Design. Wir gehen zurück nach Dänemark und ich habe diesen Namen noch nie gehört gehabt am Anfang. Ja, und du hast gesagt, mach mal über Wegner was. Und der Prozess ist bei mir immer der gleiche. Ich fange dann an, einmal zu lesen. Meistens ist das Intro Wikipedia und dann geht man in die Tiefe und das ist super. Das funktioniert perfekt und es ist ja spannend. Ja.
Aber schau, Wegner, ich habe zum Beispiel noch keinen Wikipedia-Beitrag von irgendwem an.
Tatsächlich?
Oder durchgelesen.
Ja. Wo steckst du ein oder wie steckst du ein ins Thema?
Meistens bei den Hersteller-Websites, da schau ich mal, weil das gibt einen guten Überblick sozusagen oder ein paar geben da ein bisschen mehr Übersicht, ein paar weniger, aber es wird meistens zu den Designern und Designerinnen irgendwas geschrieben. Dann schaue ich viel auf YouTube oder versuche, da gibt es eben, wie gesagt, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, Dokumentationen, dann schaue ich meine Bücher, also ich habe relativ viele Bücher. Eben, weiß nicht, ob wir es letztes Mal dann erwähnt haben, diesen Vitra Design Atlas.
Nein, eben nicht. Ach, den hätte ich gern auch noch erwähnt gehabt, okay. Weil wir haben ja über das gesprochen, wo man sich wirklich ein bisschen informieren kann. Und du hast schon deine Quellen ein bisschen genannt.
Werk.
Vitra Design Atlas. Werden wir auf Instagram auf jeden Fall ein Bild posten.
Genau. Ist sehr, sehr dick, sehr, sehr schwer.
Das heißt, wir können noch wahnsinnig viele Folgen machen.
Ja, da kann man noch einiges machen.
Auf jeden Fall, Hans Wegner, wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen und dann gehen wir in die Tiefe bei ihm. Ich wollte nur noch erzählen, ich habe den Namen noch nie gehört, nur man beginnt dann sie mit diesem Dänen zu beschäftigen und dann merkt man kennt wahnsinnig viele Entwürfe. Also er ist der Master of the Chair, sagt man über ihn. Und das stimmt auch. Zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein paar Teaser, Wishbone Chair zum Beispiel ist, glaube ich, omnipräsent in der Designwelt und ist, gehört zu den absoluten Klassikern.
Ja, absolut sicher der bekannteste oder einer der bekanntesten Stühle weltweit, wo wahrscheinlich auch viele nicht wissen, von wem er ist. Das kann man durchaus vorstellen.
Das glaube ich auch, ja.
Hat auch viel mit dem Marketing von Karl Hansen zu tun, können wir vielleicht noch drauf eingehen. Ist auch ganz interessant. Und ist ja auch bei Architekten einer der beliebtesten Stühle und deswegen auch in Architekturfotografien, in Museen, in Zeitschriften, Architekturzeitschriften. Also wie du sagst, kann man fast als omnipräsent bezeichnen. Und auch seit 1949 durchgehend in Produktion.
Richtig.
Und das ist generell eher selten.
Das haben wir, glaube ich, beim Lounge Chair gehabt.
Genau.
Also durchgehend in Produktion war. Nicht ganz so lang, aber fast. Genau. Aber das gibt es kaum.
Genau, aber bei Wegenentwürfe tatsächlich des Öfteren.
Wirklich?
Auf dem, was wir sitzen, CH25, ist das auch so.
Hat der einen Beinamen?
Nein.
Oder steht da der Name für sich? Es gibt nämlich, eine Sache möchte ich noch teasern. Es gibt nämlich einen Wegner-Entwurf, der so gut angekommen ist, in dem Moment, wo er zum ersten Mal die Bühne der Welt betreten hat, dass ihn amerikanische Medien als The Chair, genannt haben. Und den Namen hat er nach wie vor. Über den sprechen wir auf jeden Fall noch. Der war plötzlich auf der Weltpolitikbühne zu finden und seither.
Ja, nicht ich, plötzlich, sondern weil Kennedy. Also das ist nur.
Das kommt also dann. Das kommt dann. Drauf zu genau, machen. Ja, absolut. Wir teasern jetzt genau. Okay. Aber es hat natürlich mit Kennedy und Nixon zu tun und du hast es jetzt angesprochen und deswegen finde ich es auch ganz spannend. Es gibt einen Grund, warum Kennedy diesen Stuhl ausgewählt hat. Simon, wir nehmen diesmal circa eine Woche auf, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Deswegen haben wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Post wieder bekommen. Das werden wir jetzt überspringen. Mhm. Vielleicht gleich zum Wein. Wir haben uns diesmal was Spezielles einfallen lassen.
Ja, absolut. Weil, da werden wir auch wahrscheinlich noch drüber sprechen, Hans Wegner war ein großer Fan der chinesischen und japanischen Kultur beziehungsweise auch Design, hat sich bei Ming-Dynastie-Stühlen, ich würde sagen,
Inspiration
geholt und inspirieren lassen. Er war nicht selber dort, aber er hat in Museen mit Zeichnungen, Fotografien, Büchern und so weiter sich da sehr rein getigert, muss man schon fast sagen. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir den Sake mit.
Sehr cool, wunderbar.
Und zwar, ja, stellt es natürlich da auf Japanisch um, aber es ist ein Kit Yunmei Daijinjo.
Also Kit Yunmei Daijinjo.
Ja. Und also Ginjo ist diese zweithöchste Stufe des Sakes. Das bedingt sozusagen das Polieren des Reiskorns. 60% bleibt da nochmal übrig vom Reiskorn und beim Daijinjo oder Daijinjo sind es dann nur mehr 50%. Also das ist die zweithöchste Stufe des Sakes. Und den habe ich vom Clemens Gamma tatsächlich geschenkt bekommen. Lieben Freund von mir.
Vielen, vielen Dank, Clemens.
Firma Big Screen, schaut mal rein. Auch ganz spannend, was so der technische Bereich bietet.
Technisch super und ein guter Typ ist auch.
Der ist auf jeden Fall.
Also Shoutout. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Sake. Wenn du das schon ansprichst, die japanische Kultur, wie ist Design dort vorhanden? Wie ist Design dort in den Alltag der Menschen eingebunden?
Dort muss man sagen, wie ist Handwerk dort eingebunden? Also ich sage mal geisteskrank. Ja? Also Holzverbindungen, das ist was, also da können wir ein ganzes Jahr Podcast nochmal dann drüber machen über japanische Designer, japanisches Design, also das ist nochmal komplett anderes Level.
Aber genau das war auch bei Wegner wichtig, muss man auch dazu sagen, diese Holzverbindungen, absolut, diese Konstruktion, die war ihm teilweise wichtiger als die Optik.
Genau. Simon. Und Sake wird bei uns als Reiswein bezeichnet, technisch gesehen sind wir eher mehr beim Bierbrauen. Also mit Wein hat es in dem Sinn nichts zu tun, weil eben dieser Koji-Pilz, der dann den Zucker aus dem Reiskorn löst und dann mit Hefe zu Alkohol fermentiert. Und das ist der Unterschied zum Weinmachen sozusagen.
Die Farbe ist sehr weinig.
Ja, deswegen vielleicht auch der. Und man, also man trinkt den tendenziell auch zu Speisen. Ja. Mhm.
Man muss eins dazu sagen, ich glaube, Sake wird sehr, sehr oft verkannt bei uns. Ich glaube, dass das wirklich die wenigsten an richtig guten Sake jemals
speziell gekostet dann, haben. Wenn man warm trinkt, dann kann man schon davon ausgehen, dass er nicht gut ist.
Genau, also der ist fantastisch. Und
ich finde auch, also man muss natürlich das mögen mit diesem Koji-Pilz. Ich finde, man schmeckt es ein bisschen. Ich finde ihn auch extrem weich. Also der ist wirklich extrem harmonisch. Finde ich auch richtig gut. Also ich liebe Sake. Taugt mir schwer. Mhm.
Simon. Wir haben vorher kurz einmal ein bisschen geplaudert, wir beide. Wir sprechen ja immer vorab ein bisschen durch, was wir machen. Und wir haben gesagt, was ist uns lieber? Oder es ist die Frage, sitzen wir lieber auf Lounge Chairs, so wie heute, oder auf normale Stühle? Bei mir ist es eindeutig der Lounge Chair. Was sagst du?
Ja, natürlich. Also der Lounge Chair ist genau für das auch gemacht, dass man längere Zeit dann gemütlich drin verbringt. Und allein schon... Ich finde, man merkt dann auch, was der Sinn ist von dieser mehr Proportionen der Breite. Man kann sie mal nach links, nach rechts bewegen, man kann sie mal unterschiedlich reinsetzen. Also ich finde auch, Lounge Chair ist natürlich wie gemacht dafür und eben auch breite Armlehne, man kann die Arme auflegen. Es ist schon ja, für so Gespräche
perfekt. Wunderbar, genau. Gespräch um circa 20 Uhr am Abend, so wie wir beide das jetzt machen, über einen der größten Designer der Welt. Mhm. Perfekt und ideal. Simon, du kannst dich jetzt einmal zurücklehnen. Ich werde dir jetzt einmal ein bisschen ein Intro geben über Hans Wegner. Dieses Mal gibt es weniger Zitate, aber es gibt Zitate, keine Sorge. Und ich werde sie ja immer wieder reindroppen, aber so wie letztes Mal bei Ims wird es nicht sein, weil du hast es selber gesagt, letztes Mal Ims, vor allem Charles Ims, war einfach der absolute Zitate-Kaiser. Ich glaube, der hat einfach druckreif gesprochen. Naja. So viele Zitate, wie man von dem lesen kann. Also der muss den ganzen
dafür
Tag einfach nur gesprochen haben.
Dafür hat er sehr schlecht geschrieben. Der hat Rechtschreibfehler gemacht. Unfassbar.
Wirklich?
Unfassbar.
Also man kann nicht in allem gut sein. Nein, du hast gesagt, er war wirklich gut aussehend und er hat druckreif gesprochen, aber schreiben hat er überhaupt nicht können. Ja. Man kann nicht alles
schön,
können.
Schön, wenn man seine Schwächen dann
hat. Naja. Auch du hast mich immer wieder mal aufgedeckt mit Rechtschreibung. Man muss dazu sagen, Simon Ladner ist ein absolutes Adlerauge, was Rechtschreibfehler betrifft. Ich glaube, da bist du übertrieben, wie soll man das sagen, einfach
leider,
ein Detektiv. Was.
Leider ist es nicht nur bei Rechtschreibung, sondern das ist ein Fluch und Segen zugleich. Also mir fallen leider im baulichen Kontext oder überall, also mir springt leider ein Fehler sehr stark ins Auge.
Aber du siehst den richtig,
ich sehe ihn, ja. Also du kannst mir einen Text hinlegen mit einem Fehler und die Chance, dass ich ihn sehe, auf einen Blick ist recht hoch.
Unfassbar. So, unsympathisch, wischen wir jetzt wieder auf die Seite. Simon, lehn dich zurück. Hans J. Wegner. Weißt du, wofür das J steht?
Ich habe es einmal gewusst, leider schlecht vorbereitet.
Genau, wir werden das noch herausfinden. Ich habe es nämlich nicht herausgefunden. Hans J. Wegner ist der Master of the Chair, sagt man. Er hat einfach fast 500 Stuhldesigns in seinem Leben entworfen und gilt daher als der wohl einflussreichste Stuhlgestalter des 20. Jahrhunderts. Das Spannende ist wieder einmal, er kommt aus dem Handwerk. Das heißt, er ist nicht akademisch ausgebildet, sondern handwerklich ausgebildet. Er ist Tischler. Er ist auch der Sohn eines Schusters. Das heißt, das Handwerk war groß bei ihm. Und er hat sich dann, wie du schon gesagt hast, traditionelle Vorbilder, zum Beispiel aus der Ming-Dynastie, von Ming-Stühlen, aber auch Windsor oder Shaker hergenommen, hat diese radikal zu schlichten versucht. Also er hat einfach geschaut, was ist die Quintessenz.
Reduzieren, ja. Also ja. Er war wie fast jeder Skandinavier natürlich im Reduzieren
großer
und Weglassen. Das war, und ja, und es gibt immer recht, durch das wirken die Designs dann immer nur so moderner.
Genau, und aus diesen Reduktionen hat er organisch geformte Ikonen gestaltet. 500 Stück an der Zahl oder circa 500 Stück an der Zahl, was für mich völlig irre ist, dass man 500 Mal im Prinzip ein und dasselbe neu designen kann. Über das müssen wir unbedingt sprechen. Das wäre auch meine erste Frage. Wie geht so etwas überhaupt? Wie geht man an das heran? Ja, da muss man jeden Tag einen neuen Stuhl eigentlich machen und dann ausarbeiten. Ich habe auch jetzt als Highlight noch hier stehen, CH24 Wishbone, seit 1950 durchgehend in Produktion, sollte einmal einer der leistbaren Stühle sein, ist mittlerweile auch eher eine teure Herstellung, eine teure Erzeugung, aber trotzdem
jein,
immer noch.
Jein. Jein, wirklich.
Wirklich.
Also sie sind nach wie vor sehr stolz drauf, dieses Produkt zu dem Preis produzieren zu können. Also er wird immer nur 100% in Dänemark hergestellt. Allein der Sitz zu flechten braucht über eine Stunde. Mhm. Das sind 120 Meter Seil.
Ja, und es sind insgesamt, glaube ich, über 100 Arbeitsschritte.
Und es ist nur extrem, also natürlich, es gibt jetzt Prozesse mit CNC-Maschinen und so weiter, aber es ist extrem viel Handarbeit. Also diese Rundungen, es ist alles händisch geschliffen, es ist alles händisch geölt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das in Dänemark, also kann man sich eh vorstellen, welche Lohnstückkosten man dort hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, was der Chair kostet, ja, also da reden wir von 6.000 Euro.
Aufwärts, tatsächlich.
Ja, also das ist wirklich.
Obwohl es auch ein normaler Stuhl unter Anführungszeichen
ist. Ist auch ein normaler Stuhl, drum, das kann man dann, also das kann man nicht mehr rechtfertigen.
Aber an dem Punkt war
auch oft, was ein China Chair kostet, also sind wir auch bei 5.000 Euro, ist jetzt ein Wishbone Chair in Buche 500 Euro, in Eiche 1.000 Euro. Nach wie vor jetzt für einen Wegner-Entwurf und so einen wichtigen Entwurf grundsätzlich und so viel Handarbeit in Dänemark. Für sie immer noch eben ein leistbarer Stuhl, wo sie sehr stolz drauf sind. Ja.
Toll. Zu dem Wishbone kommen wir später eh noch genauer hin. Ich habe noch aufgeschrieben, seine Entwürfe sind sinnlich, aber streng konstruiert. Perfektion an Verbindung, Wärme und Material. Geboren 1914 in Tonda und gestorben relativ spät in unserer Zeit, eigentlich schon, nämlich 2007 in Kopenhagen.
Nach meiner Matura.
Nach der Matura. Hast du ihn damals schon gekannt?
Ja, ja. Ja? Ja. Ist auch so, also ist ähnlich wie ihm's, kommt man jetzt in einer Ausbildung, wie ich sie genossen habe, jetzt nicht.
Kommt man nicht vorbei. Lehre mit 14 beim Tischler, dann später Kunstgewerbeschule in Kopenhagen, hat dann für Arne Jacobsen gearbeitet, auch da werden wir noch hinkommen. Genau. Und ja, wie gesagt, 500 Stuhlentwürfe, davon circa 100 in Produktion gegangen. Wie schafft man das? Kannst du das erklären? Wie geht es, dass man immer wieder das Gleiche konstruiert und trotzdem jedes Mal was anderes macht?
Ich glaube, dass er, also das ist für mich mit Untergrund, glaube ich, warum so wenig findet über ihn. Ich glaube, er hat sehr wenig Privatleben gehabt.
Also es ist auf jeden Fall keine Folge jetzt über und irgendwelche dürfte, Skandale oder sonst was. Gell? Nein, also das war ein reines Leben und für das Werk. Auch,
genau, also der hat geheiratet, eine Tochter, that's it. Und ich glaube, seine Frau hat sein ganzes Leben gehandelt. Und den Rest hat der einfach gearbeitet und er dürfte, was man so liest und teilweise bei Interviews, weil das Witzige ist ja, oder was heißt witzig, aber das sind eine ganz normale Tischlereien gewesen. Also sowohl jetzt Pepe Möbler oder eigentlich Johannes Hansen, für den diese Entwürfe ursprünglich waren, Karl Hansen, Getama, Fritz Hansen eben, der China Chair. Und der hat da teilweise ein sehr familiäres Verhältnis mit denen gehabt. Das ist teilweise, wie er die Entwürfe gemacht hat, dort geblieben mit den Families, hat die Prototypen und die Erstentwürfe tatsächlich auch dort gleich in den Werkstätten mit denen umgesetzt. Und er dürfte irrsinniger Pedant gewesen sein. Also wirklich ähnlich wie ihm's auch in dem Sinn, aber halt mit Holz. Also er hat angeblich da immer so einen Hobel dabei gehabt und dürfte jeden Radius und jede Krümmung und alles halt immer hinterfragt haben und alles nochmal perfektioniert und eben die Holzverbindungen. Er war eben auch ein Fan von sichtbaren Holzverbindungen, also eine Betonung der Verbindung. Und ich glaube, der hat nichts anderes gemacht als entworfen, gebaut, Prototyp, die Produktion. Ich glaube, das war ihm auch immer sehr wichtig, also dass die Firmen auch dann in seiner Art und Weise die Produkte dann industrialisiert herstellen. Und ja, und deswegen auch diese Vielzahl an Entwürfen. Also das würde ich heutzutage behaupten, würde es nicht mehr möglich sein,
kann weil
es
vorstellen.
So viele Ablenkungen gibt. Und eben das, was mich so wundert, ich muss ja auch sagen, er hat wirklich eigenständige Entwürfe. Also die sind jetzt ja nicht, dass man sagt, also ganz wenige, wo man sagt, okay, da gibt es ein paar Anleihen, aber grundsätzlich sind da wirklich die Entwürfe extrem unterschiedlich. Also könnte man jetzt nicht einmal irgendwie herleiten, dass das der gleiche Designer teilweise ist.
Würde ja überhaupt nicht sehen.
Und ohne, dass er da gereist ist und irgendwo jetzt großartig in der Welt herumgekommen wäre, das finde ich das Faszinierende. Ohne Internet natürlich, da sind wir noch weit entfernt. Also der hat wirklich, glaube ich, einen extremen Geist gehabt.
Wie kann man den Fame von so einem Designer damals sich heute vorstellen? In einer Zeit, wo eben Social Media noch nicht ist, wo diese, trotzdem, du hast das zuerst Ablenkung von außen genannt, aber auch, wo diese Verbreitungsmöglichkeiten noch nicht so groß sind. Ich glaube, dass die Unternehmen ihn nicht so in den Mittelpunkt gerückt haben mit seinen Entwürfen, sondern die Entwürfe sind dargestanden. Deswegen kennt man auch den Namen so schlecht. Aber wie ist trotzdem dieser Fame einzuschätzen von so einem Menschen? Während seines Lebens, während seines Werkens nämlich.
Ja, er dürfte ja sehr bescheiden gewesen sein und er hat ja dann, er dürfte sagen, mich wundert ja wirklich, er ist ja schon in den 90er Jahren, hat er sich sehr zurückgezogen und dürfte Alzheimer gehabt haben und verschiedene Krankheiten und ist dann wirklich auch noch sehr, sehr alt geworden für das, dass er da schon in den 90ern ein noch zurückgezogeneres und nicht mehr in der Öffentlichkeit gestanden ist. Und ich glaube, ihn hat das gar nicht so interessiert. Also der war wirklich, ich glaube, dem sein Life-Goal war der Stuhl. Also ich glaube, das hat ihm gar nicht interessiert.
Aber du glaubst ja, dass
das der perfekte Stuhl, glaube ich. Also der hat, glaube ich, also sonst machst du keine 500 Entwürfe.
Das stimmt. Also aber da gibt es dann später noch ein Zitat.
Ich weiß, da gibt es ein Zitat.
Ja, und das Zitat ist so wunderbar. Warte mal kurz, du redest einfach weiter, ich suche sofort.
Ja. Es ist so quasi, ja, man könnte den einen perfekten Stuhl entwerfen oder was wäre, wenn man den einen perfekten Stuhl entwirft und es ist aber gar nicht möglich oder so in die Richtung geht das. Und ja, das ist jetzt so, wenn man nie fertig wird mit der Suche, oder? Wenn man immer noch mehr erstrebenswerter oder noch besser, oder wenn man nie selber quasi aufhört, zufrieden zu sein, ist sicher eine schwierige Eigenschaft, glaube ich. Weil man natürlich
ist eine Katastrophe. An sich ist eine Katastrophe, wenn du ein ganzes Leben lang irgendwas nacheiferst und nachjagst.
Ja, genau.
Aber natürlich für die Nachwelt und für das Werk und für das, was bleibt, ist es natürlich wunderbar. Simon, ich muss dir das Zitat schuldig bleiben. Was ich sehr, sehr spannend gefunden habe, ein anderes Zitat habe ich gerade gefunden. Gute Stühle sind Entscheidungen, die man sehen darf. Kennst du das Zitat? Nein, das ist ein wunderbares Zitat, weil das passt extrem gut zu dir. Pass auf, ich würde jetzt ganz gern ganz zurückgehen. Schustersohn und Tischlerlehre. Das ist ja ganz spannend. Man kennt relativ wenige Geschichten aus dieser Tischlerlehre, aber du jetzt, der das Werk trotzdem ziemlich überblicken kannst, zumindest einen Teil der Stühle, die heute noch produziert werden, würdest du sagen, dass man diese Tischlerlehre, dieses Tischlerhandwerk in seinem Werk generell immer gespürt hat? War das wichtig?
Ich glaube, auf jeden Fall war das wichtig, weil wenn du brauchst einfach ein tiefes Verständnis für Holz. Es ist ähnlich, wenn du jetzt, also, weiß nicht, als Statiker brauchst hauptsächlich mal ein großes Verständnis für Stahl. Er hat natürlich das, und er hat ja auch mit Metall, mit auch Sperrholz, gepolsterten Stühlen natürlich auch experimentiert und er ist aber immer wieder aufs Massivholz zurückgekommen. Also das hat er auch öfters gesagt. Massivholz ist das Material, wo er empfindet, das ist das beste Material, das es gibt. Und deswegen glaube ich eben, ja, als Tischler hast du diese Verbundenheit zu Holz, eben vom Baum weg, also eben wie er in der Natur steht, was das heißt, einen Baum zu fällen, einen Baum zu trocknen, aufzuarbeiten in der Säge, bis das dann zu einem Möbelstück werden kann, plus dann auch noch die Oberflächenbeschaffenheit. Also bei ihm nach wie vor gibt es das. Also es gibt dann drei verschiedene Oberflächenhaptiken, wenn man so möchte, oder Oberflächenbearbeitungen oder Finishes sozusagen, also immer geseift, geölt und lackiert. Also, und das war ihm damals auch schon wichtig. Und im Endeffekt, ja, war es halt natürlich auch damals, wenn wir wieder darauf zurückkommen wollen, ein nachhaltiger und ganzheitlicher Ansatz. Und viele seiner Möbel waren dann ja, also eben Wishbone Chair ist ein gutes Beispiel, der kommt komplett ohne Metallteile aus. Also wirklich ohne Schrauben, ohne irgendwelche Verbindungen, ist tatsächlich ein kompletter Holzstuhl. Mhm.
Er hat einmal gesagt, er will seine Konstruktion zeigen und nicht verstecken. Gibt es da Grenzen, würdest du sagen? Oder zeigt es erst die Qualität?
Für mich gibt es keine Grenzen, weil sobald ich es zeigen möchte, gehe ich davon aus, dass es eine schöne Verbindung ist und dass sich wer über die Verbindung Gedanken gemacht hat. Mhm. Witzigerweise hat er einmal gesagt, war er mal bei so einer Produktion beim Tischler sozusagen zu Besuch oder zu Gast und hat sich angeschaut, wie die das produzieren und hat dann zum Tischler gesagt, das brauchst du quasi eh nicht so schön machen, weil der wird eh gepolstert. Mhm. Also das hat mich dann ein bisschen verwundert.
Verwundert mich auch extrem.
Dass er das gesagt hat, weil da kommt dann ein bisschen was anderes wieder durch sozusagen. Aber grundsätzlich ist so natürlich eine Verbindung, die jetzt versteckt ist, ja, ist klar, die muss jetzt, also eine Dübelverbindung, die versteckt ist, das ist jetzt nicht so schön wie ein Holznagel, der außen sichtbar ist, zum Beispiel. Ja. Oder da wäre ein anderes, also ein Dübel ist zumeist aus Buchenholz. Ohne da jetzt Buchenholz
zu bashen,
aber ich finde es ein grausames Holz. Und deswegen ist sicher so, ja, die Verbindung, die dann gezeigt wird, ist sicher mit mehr Bedacht und mit mehr Sorgfalt auch gemacht, dann, als wie was versteckt ist. Mhm.
Wenn es versteckt ist, okay, aber was er auf jeden Fall vermeiden hat wollen und auch vermieden hat bei allen seinen Entwürfen, ist das, dass er irgendwelche Rückseiten gebaut hat. Kennst du das Zitat, wo er gesagt hat, ein Stuhl hat keine Rückseiten, er muss von überall schön sein? Und das erinnert mich an manche Projekte, die wir gemeinsam für die Area-Website aufbereitet haben, wo du einfach dann gesagt hast, es ist schwierig, Möbelstücke zu finden, die von allen Seiten schön sind.
Ja.
Zum Beispiel bei Glasflächen und so weiter, wenn man es von draußen hereinzieht. Und das ist auf jeden Fall schon damals der Ansatz gewesen von Wegner, nämlich er wollte Möbelstücke erfinden und entwerfen, die von hinten genauso schön sind wie von oben, von der Seite.
Verstehe
und von
ich unten. Natürlich auch, weil 100%. Stuhl, den sieht man meist von hinten. Mhm. Also wenn er am Tisch steht, dann siehst du den Stuhl einfach von der Rückseite. Mhm. Und das unterschätzen natürlich viele Leute. Oder man schaut einen Stuhl immer natürlich, also auch witzigerweise bei uns in den Stores, wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin kommt, die schauen sich die Stühle immer von vorne an natürlich.
Spannend eigentlich, da sitzt ja wer drauf.
Genau,
ja.
Du sitzt eigentlich selber drauf, siehst jetzt in dem Sinn nicht viel davon. Und wenn du aber durch einen Raum gehst oder die Stühle eben stehen, dann siehst du sie meistens von hinten. Mhm.
Der Stuhl ist dem Menschen am nächsten. Das war das Zitat von vorher, das ich schuldig geblieben bin. Das hat für mich sehr, sehr viel Wahrheit in sich und verstehe dann auch, was er gemeint hat und warum er diesen Ansatz gehabt hat. Der Stuhl ist genau das, was er sein Leben lang konstruieren will.
Mhm.
Ja, Stuhl ist unserem Nächsten.
Wahrscheinlich das älteste Möbelstück mit dem Bett, würde ich sagen. Und ist natürlich nicht mehr wegzudenken und Stühle ja, benutzt man täglich und unterstützen den Körper sozusagen, wenn man nicht mehr stehen kann.
Erstens das, aber ich finde auch, dass man, wenn man in einem guten Stuhl sitzt, sich einfach generell besser fühlt. Das kann beim Arbeiten sein, das kann beim Reden sein und so weiter. Es ist einfach ein großes Problem, wenn man nicht gut sitzen kann. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich nicht in Alt-Wiener Kaffeehäuser gern gehe, weil ich bin einfach zu groß für die Stühle dort und ich fühle mich immer fehl am Platz.
Das ist Tonet-Bashing, oder was?
Glaube ich nicht. Percy, es tut mir leid. Aber es ist wirklich so. Also ich finde, wenn man gut sitzt, dann bleibt man lieber, dann arbeitet man lieber, dann schafft man lieber. Ja?
Genau.
Das ist so. Ich habe in seinem Werk geschaut, er hat relativ bald auch dann nach der Tischlerlehre angefangen, sozusagen über diese Grundentwürfe, die man als Tischler immer wieder produziert hat, hinauszugehen. War das etwas sehr Spezielles in Skandinavien dieser Zeit oder in Dänemark dieser Zeit oder ist es schon eine Strömung gewesen, die man bei vielen Designern gesehen hat, dass die ja dann relativ bald angefangen haben, eigene Entwürfe zu zeichnen, zu konstruieren und dann auch wirklich diese zu perfektionieren?
Ja, also er gilt einmal grundsätzlich als einer der Gründer der dänischen Moderne hauptsächlich und eben, ich glaube, er ist einmal gefragt worden, wie er das eben geschafft hat oder was da die Design Credos waren und er dürfte eben gesagt haben, ja, eben dieses wirklich reduzieren auf das Wesentliche, dieses, also nichts mit Ornamentik, nichts mit Verzierung und die Reduzierung auf das Wesentliche, und das ist, natürlich hört sich das immer leicht an, ne? Mhm. Und zur damaligen Zeit muss es ja noch mal schwieriger gewesen sein, weil da muss man sich ja vorstellen, diese Tischlereien, die dann seine Entwürfe produziert haben, die haben ja eigentlich bis dahin nur Bespoke-Möbel gemacht für einen sehr honorigen Kunden.
Stimmt.
Mit ja, Verzierungen, Ausgabe, also ja, Tischleben natürlich, je komplexer, je schwieriger die Verzierung, desto teurer natürlich auch, das, da haben wir ja gezeigt sozusagen, wie teuer etwas sein kann. Und da dann eben so eine klare und eben lineare Formensprache und trotzdem jetzt kein Abstrich beim Sitzkomfort, im Gegenteil, also und eben auch.
Ich würde sagen, hat es eher verbessert.
Dann, ja, absolut. Und dieses dann trotzdem Organische da reinfließen zu lassen, klingt natürlich einfach und ist sicher und eben im Kontext der damaligen Zeit natürlich eine sehr schwierige Geschichte.
Aber gehen wir mal weg von Wegner. Was ist normalerweise oder was verbindet Designer, was die Initialzündung betrifft? Wie funktioniert das in den normalen, in den meisten Fällen, dass eben dann jemand von diesen gelernten Entwürfen weggeht und dann sagt, das ist nicht das Optimale, lass uns was besser machen? Ist es die eigene Erfahrung?
Das ist, wie gesagt, ich bin kein Designer, ich kenne die, ich kann die nicht fragen. Ja. Das ist leider eben, das hat sicher unterschiedlichste Gründe und ich würde sagen, Geistesblitze in irgendeiner Form oder Weise. Und bei ihm war es
oder
natürlich
Inspiration.
So, ja. Dass er durch diese chinesischen Stühle sehr, sehr inspiriert war oder sehr, die waren natürlich auch im Vergleich jetzt zu europäischen Sachen auch komplett anders zur damaligen Zeit schon. Ja. Da kann man jetzt auch wieder drum streiten, kulturelle Aneignung, ja oder nein. Er hat aber auch diese Stühle dann nochmal natürlich in seiner Art und Weise oder in seinem Verständnis verbessert, vereinfacht. Ja, und vielleicht war für ihn das eben diese Andersartigkeit und dieses Neue sozusagen da der Ansporn, irgendwie wegzukommen, was anderes zu machen, I don't know.
Ich habe mir jetzt ein paar von seinen Werken herausgesucht, auf die ich gerne ein bisschen genauer eingehen möchte, denn ich habe schon gesagt, diese Geschichten, wie bei anderen Designern, die wir gehabt haben, die ein bisschen skandalös vielleicht sind, die konfliktbehaftet sind, die gibt es hier einfach nicht. Das heißt, Wegner spricht hauptsächlich durch sein Werk und da aber besonders laut und besonders international. Und ich habe mir gedacht, auch wenn es jetzt nicht der Entwurf ist, den man vielleicht heute noch am besten kennt. Das musst du dann sagen, ob ich mich vielleicht hier irre. Aber es ist trotzdem einer der Entwürfe gewesen, der Zeit seines Lebens ihn am bekanntesten gemacht hat. Und zwar 1960 sitzen Kennedy und Nixon in Wegners The Chair bei einer Diskussion im Fernsehen. Genau. Und plötzlich ist in Amerika und auf der ganzen Welt dieser Sessel, dieser Stuhl wirklich in aller Munde. Und du hast vorher schon ein bisschen erwähnt, es ging um Kennedy, um die Art, wie er sitzen wollte. Was ist da dahinter? Wie ist der Chair zu der Chair geworden?
Ja, ich glaube, es war halt damals, zur damaligen Zeit, war natürlich Fernsehen, was heutzutage Internet ist. Ja. Also es war natürlich eine Reichweite, die
jeder hat geschaut, gell?
Mit keiner Zeitschrift, mit keinem Katalog und was es halt sonst noch gegeben hat damals, das irgendwie vergleichen konnte. Natürlich sehr bekannte Persönlichkeiten, charismatische Persönlichkeiten natürlich. Und dann trotzdem ein sehr schöner und für die Zeit irgendwie andersartiger, haptischer Stuhl, ja, mit diesem organisch geformten Rückenteil, den Armlehnen. Also glaube ich schon, dass das auch dann aus handwerklicher Sicht verstanden wurde, dass das sehr spezielle Stühle sind, ohne jetzt irgendwie jetzt ein poliertes Metall zu sein oder irgendwas Verchromtes, also nichts bling-bling, sondern das waren im Endeffekt waren sehr handwerkliche, ursprüngliche Stühle aus Holz, Massivholz. Und in der schönsten Variante hat er dieses Cane, dieses Rohrgeflecht. Damals, glaube ich, sind sie auf einer sitzgepolsterten Variante gesessen. Und ja, eben, wie gesagt, wenn man jetzt in die Zeit schaut, also das, wir waren ja da fast zeitgleich oder eigentlich zeitgleich zu Eames auch.
Genau.
Dann gibt es Entwürfe, die eben zeitgleich und auch, er dürfte auch, also die dürften in irgendeiner Art und Weise auch Kontakt oder irgendwie sowas gepflegt haben. Also gerade beim Shell-Chair, das ist ein einziger Ausflug in die, also nicht ganz, weil beim Wishbone-Chair ist ja das Rückenteil auch grundsätzlich Sperrholz. Mhm. Aber der Shell-Chair, da hat man natürlich Querverbindung und Querverweise zum Lounge-Chair. Mhm. Wobei man sagen muss, ich glaube, der erste Entwurf vom Shell-Chair war auch für dieses für einen Furniture-Wettbewerb vom MoMA. Und der war wesentlich früher, als er dann in Produktion, also Produktion war dann irgendwie 1963 oder so. Und ich glaube, der Ursprungsentwurf war wirklich viel früher. Und deswegen wäre es nochmal wirklich interessant, wie das dann wirklich mit dieser Sperrholzschale etc. damals war, ist jetzt leider sehr schwierig rauszufiltern.
Simon, wir bleiben aber jetzt trotzdem bei der Chair noch ganz kurz. Ich würde nämlich gern wissen, du hast vorher schon gesagt, dieser Stuhl ist wahnsinnig hoch bepreist heute, ist immer noch der Chair offensichtlich. Aber was ist es? Was macht es aus? War es perfektes Design oder gutes Design oder ist es trotzdem diese Legacy, die aus dem ganzen TV-Duell herausgeht, was diese Legende ausmacht? Oder würdest du wirklich sagen, das ist der schönste Stuhl, den es auf der Welt gibt?
Na, für mich ist er nicht der schönste Stuhl, den es auf der Welt gibt. Das würde ich so nicht behaupten. Also das ist sicher ein, wie nennt man das, so ein
A Moment?
Na, so ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Umständen oder glücklichen Umständen in dem Sinne. Das war halt wirklich, ich würde sagen, das war halt so ein Momentum. Ja. Also er dürfte, oder du weißt ja, warum der Kennedy den ausgesucht hat, oder?
Ich glaube, weil er Rückenprobleme gehabt hat. Okay. Er wollte nicht
tief sitzen. Er wollte einen ergonomischen Stuhl haben.
Und er musste fürs Fernsehen auch schön sein. Mhm. Und daraus kommt auch eben dieses Zitat, dass der Stuhl keine Rückseite hat, weil eben dieser The Chair deshalb ausgewählt wurde, weil er für Kennedys Rücken perfekt war. Mhm. Plus, er war von hinten schön.
Ja.
Und das muss er eben sein bei so einer TV-Übertragung. Das heißt, ich glaube schon, dass es tatsächlich dieses Zusammenspiel ist. Natürlich hast du diese Öffentlichkeit dann plötzlich, gell? Wenn die ganze Welt zuschaut, wenn die mächtigsten Männer der Welt sprechen und die Zukunft sich durch eine Wahl zwischen diesen beiden Menschen sich manifestiert, dann schaut die ganze Welt und dann sieht man auch, wo die sitzen.
Man muss sich ja natürlich vorstellen, zu der Zeit hat es ja eben die Eames gegeben in Amerika, Saarinen gegeben in Amerika. Also hat es ja wirklich weltrenommierte Designer und mit der Ray Eames dann auch Designerin in Amerika gegeben. Und er sucht natürlich da einen dänischen Stuhl und dänischen Designer aus. Musste einmal trauen als angehender amerikanischer Präsident. Ja?
Es ist die Frage, ob es tatsächlich, ob diese Entscheidung damals so bewusst getroffen wurde. Natürlich aus der Retrospektive heute sieht man, dass es die anderen gegeben hat und dass die anderen eben solche Leuchttürme sind des Designs. Aber ob es wirklich damals schon so relevant war, wen ich nehme, das traue ich mir nicht zu behaupten, weißt du?
Ja, es ist echt schwierig. Ja, aber
was würdest du sagen, dieser Stuhl ist nämlich, und dann kommen wir schon wieder zum nächsten, nämlich zum CH24, aber ich würde das gerne noch wissen. Dieser Stuhl ist damals als eine perfekte Mischung zwischen internationalem Design und skandinavischem Design dargestellt worden. Was ist international, was ist skandinavisch für dich? Wie siehst du das?
Kann er nicht noch für ziemlich Aussage, weil
ich sehe also, es da am den, Gesichtsausdruck
aber wenn ich den anschaue, ganz ehrlich, auch diese Fotos von diesem, also der muss damals genauso skandinavisch gewirkt haben. Also ganz ehrlich, also die Aussage finde ich, kann ich jetzt viel damit anfangen. Ne?
Okay,
schauen wir. Also so ganz ehrlich, was ist da Internet? Das war einfach ein Massivholzstuhl, organisch geformt und war sicher damals schon, ich meine, damals war skandinavisches Design jetzt natürlich noch nicht so in der Welt verankert, ja? Aber dass der jetzt da, also international.
Ich glaube, du musst schon die Bühne dazu sehen, wo er zu sehen ist.
Die Bühne war international, ja.
Also man kann natürlich nicht, wenn man jetzt zwei amerikanische Präsidenten, und de facto waren das zwei amerikanische Präsidenten im Endeffekt, dann auf diesen Stühlen sitzen hat, kann man nicht sagen, das ist reinstes skandinavisches Design, ja. Also wenn dieser Stuhl dann plötzlich Öffentlichkeit bekommt, dann muss ich als amerikanisches Medium schon auch sagen, natürlich wirkt er auch, als wäre er bei uns relevant, oder? Also ja, das ist mir schon klar.
War er. Mhm.
Schauen wir zum Wishbone-Chair. Mhm. Simon, in welchen Projekten würdest du den Heidner einsetzen? Weil der ist seit den 50er Jahren, ist der ständig produziert 75er. Worden. Unfassbar. Und ehrlich gesagt, seit ich dich kenne, taucht er immer wieder auf. Das ist überhaupt kein Stück, wo ich das Gefühl habe, man schaut sie irgendwann einmal ab, sondern auch meine Freunde haben den daheim stehen und so weiter. Ist einfach ein tolles Stück seit 75 Jahren. Was macht ihn aus?
Er ist grundsätzlich sowohl in der physischen Form als auch in der optischen Form extrem leichter Stuhl für Massivholz nämlich. Mhm. Also wirklich, also den kannst du mit einem Finger hochheben. Er ist sehr freundlich, finde ich. Also ist ein sehr maximal organisch, umarmend und ein Statement-Piece in einer Art und Weise geworden, weil er so ein ikonisches Produkt ist. Und da kann man jetzt nur ausführen, eben bis ins Jahr 2000 kann man ungefähr sagen, war das eine ganz kleine Tischlerei. Mhm. Und dem Eigentümer hat das auch nicht sonderlich interessiert und da hast du halt mal ein Jahr gewartet auf so einen Stuhl. Ja. Der wollte im Sommer fischen gehen, hat er gemacht. Da war die Produktion dann zu. Mhm. Und der hat jetzt, und für das war er aber schon extrem publiziert in Zeitschriften. Aber die Leute haben, ich kann mich noch erinnern, wie ich den das erste Mal gesehen habe, also die Firma dann auf einer Möbelmesse, ich glaube, das ist ein Fake-Stand. Das war einfach in einem Gang ein Mini-Stand, wo ich mir gedacht habe, das Produkt kennt jeder, das ist so bekannt, Zeitschriften noch und nöcher, Architekturpublikationen, überall, und dann habt ihr so einen Messestand, dass ich war wirklich, und erst dann, wie 2002 da der Sohn das übernommen hat, der war sehr lange in Asien, und der hat das eigentlich dann auf die jetzige Größe getrimmt und auf diesen industriellen, wirklichen industriellen Ansatz. Mhm. Ja. Und mich fasziniert es ja nach wie vor, weil wenn man die es gibt leider, man findet nicht wirklich offizielle Stückzahlen, aber...
Aber was glaubst du?
Ja, ich habe es einmal gewusst, aber ich glaube, also nach den Stückzahlen müsste mindestens jeder denen mehrfach den zu Hause haben.
Und glaubst du es auch? Du bist ja oft in Dänemark unterwegs.
Siehst
du denn oft in den Zuhause der Leute?
Also das haben sie mir mal gesagt. Also er wird dort im Vergleich zu jetzt Resteuropa noch mal wesentlich mehr verkauft. Mhm. Also die Stückzahlen in Dänemark sind...
Geistesgestört, oder?
Ja, wirklich irre. Mhm. Und deswegen, ja, also da müssen schon so viele Stühle im Umlauf sein mittlerweile. Und
ich glaube, der ist ja wahnsinnig haltbar, oder?
Ja, ja, also das mal grundsätzlich, also auch wenn er jetzt das Einzige, was kaputt werden könnte, ist eben dieses Papiergeflecht im Sitz, wobei man das easy reparieren und erneuern kann. Also aber das hält zwischen 20 und 30 Jahre. Und einmal habe ich den Fall gehabt durch Sesselreiten und so, dass mir ein Kunde zwei gebracht hat, wo das Holz ein bisschen locker war. Aber auch den haben wir wieder zurück ins Werk geschickt und wieder reparieren, neu leimen lassen. Mhm. Also die waren auch schon über 30 Jahre alt.
Mhm. Aber was begeistert die Menschen an diesem Entwurf? Ist es trotzdem auch mittlerweile schon dass man weiß, dass es so eine Ikone ist, der so lange jetzt am Markt ist und trotzdem noch absolut up to date ist? Oder hat er einfach was Spezielles für dich? Ich würde deine eigene Meinung haben.
Ich finde ihn schon sehr speziell. Mhm. Also wirklich, also jetzt im Vergleich, also er ist ja nicht wie ein normaler Stuhl in dem Sinn, dass man sagt, man hat da in einer Form eine gerade oder schräge Rückenlehne und irgendeine Art und Weise. Er ist in seiner Form, finde ich, schon sehr eigenständig mit dieser extrem gebogenen Rückenlehne, mit diesem Rückenschild sozusagen, mit diesem dann trotzdem ein bisschen nachgiebigen Papiergeflechtsitz und den sehr schlanken Beinen dann sozusagen, die sich verjüngen. Und für mich das schönste Detail ist tatsächlich der Hinterfuß.
Der Hinterfuß? Erklär nochmal.
Naja, der ist quasi auch, kann man sagen, nach dieser Variante von Tonet mit Dampf gebogen und gedreht. Also er ist, und Sie haben einmal erzählt bei Karl Hansen, es gibt glaube ich ungefähr 10%, kann man sagen, bei Eiche kann man sagen, 10% ist ungefähr dieser hochwertige Anteil, also vom besten Eichenholz sozusagen. Und von diesen 10% können Sie nur ganz einen geringen Prozentsatz verwenden für den Stuhl. Vor allem für das Hinterbein, weil da darf natürlich kein Riss drin sein, kein Ast, keine Verwirrung. Und der ist eben, das ist so komplex für mich, dass das für mich eigentlich das schönste Detail an dem Stuhl ist, obwohl es natürlich jetzt nicht in erster Linie auffällt. Aber schaut euch mal den Stuhl an, eben von hinten, wie dieses Hinterbein geformt ist aus einem Stück und auch die Rückenlinie ist aus einem Stück.
Tatsächlich.
Ja,
und dieses das ist eben, Y, dieses typische.
Nein, das Y ist ja.
Was meinst du? Die Lehne oben?
Die runde Rückenlehne. Ja. Das Y-Stück ist eben, wie gesagt, ein Sperrholzteil. Das ist eigentlich das pinschigste Ding von dem Ganzen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen absurd, dass das namensgebende Teil ist von dem Stuhl.
Kommt darauf an, von welcher Seite man sich
nähert. Er heißt ja sowohl eigentlich ja Wishbone Chair, man kennt ihn aber auch unter Y. Ja, das ist auch eben. Das ist
eigentlich
das
beides.
Genau. Dieses Wishbone ist eben ja das Schlüsselbein bei Menschen, was eben auch diese Form sozusagen
leicht aufweist. Aber es ist das, was ihn charakterisiert, finde ich.
Ja. Ich würde sagen, es ist der größte Unterschied zu diesen chinesischen Stühlen, die ja hinten dieses flache Stück gehabt haben. Er hat es jetzt aber durch das, das ist ja das, finde ich, der Unterschied zu Arne Jacobsen. Bei Arne Jacobsen gibt es ja jetzt, sage ich mal, das fast idente Stuhlmodell in ein bisschen anderen Formen. Also wenn man jetzt Ameise Serie 7 und Grand Prix anschaut, dieselbe Technik, nur dann in unterschiedlichen Ausführungen von der formalen Seite. Und das hätte man natürlich jetzt, da wäre das ja auch was Leichtes gewesen, da jetzt ein bisschen unterschiedliche Formen bei einem Rückenschild zu machen. Aber im Gegenteil, also er hat ja dann, finde ich, sich selber nie interpretiert, sondern er hat wirklich.
Ich habe kein einziges ähnliches Stück gefunden. Das stimmt.
Ja. Und deswegen, ja, Y-Chair oder Wishbone-Chair hat für mich auf jeden Fall diese. Weil das, genau das wollte ich auch noch sagen. In Dänemark, glaube ich ja mittlerweile, ist das schon ein bisschen ein antiquiertes, verstaubtes Stück. So ähnlich wie bei uns der Herzl-Stuhl. Weil so, wer junger. Das ist wirklich was die Großeltern zu Hause haben. Ja.
Ich würde gerne wissen, wenn man diese dänischen Kriminalfilme sieht, wo dann trotzdem immer tolle Villen sind, wo der Verdächtige lebt und so weiter, es steht einfach immer dieser Stuhl drinnen. Das ist die Frage für mich, ist es das, was man glaubt, herzeigen zu müssen für den fremden Markt, oder ist es tatsächlich so?
Nein, ich glaube, also dort ist wirklich ein Nationalgut und wahrscheinlich gesehen sogar, ja, es wäre interessant, aber sicher einer der bekanntesten und auch eigenständigsten Stühle. Also es gibt natürlich da jetzt Nachbauten mittlerweile, wie von so gut wie allem.
Logisch.
Wobei man eben da auch natürlich, also da ist das Rückenteil dann nicht mehr natürlich aus einem Stück, sondern entweder zwei oder drei Stücke, die da zusammen mit einer Leimverbindung sind. Und ja. natürlich von der Holzqualität und von der Oberflächenqualität mal komplett was anderes. Und von dem her gesehen, ja, ist sicher, vor allem wenn man es auf Holzstühle jetzt mal runterbricht, sicher der einer der Top 3 Anwärter für mich.
Wir haben am Anfang gesagt, dass man sehr viele Entwürfe von ihm kennt, aber eben den Namen eher nicht. Ist das, glaubst du, in Dänemark anders? Wenn dieser Stuhl überall steht, weiß man in Dänemark, was das ist, oder ist da trotzdem das Werk größer als der Name dahinter?
Der Name hat ja auch, also, oder der Stuhl hat ja jetzt dann eben eingängige Namen wie und witzigerweise, ich finde, CH24 ist dann leichter zu merken wie CH22 oder CH23 oder CH290, was es jetzt gibt. Deswegen eben unter Wishbone Chair und Y Chair, glaube ich, kennt man den, ja.
Aber ich meine, Wegner, kennt man Wegner? Das wäre für mich so spannend.
Ja, in Dänemark auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Du hast gesagt, dass sich kein Entwurf, dass kein Entwurf den anderen zitiert. Dann gehen wir mal zu ganz was anderem. Ich habe da rausgesucht einen Entwurf, wo er nämlich seinem Urmaterial oder seinem Stammmaterial, dem Holz, ein bisschen untreu wird. Und zwar bei dem Helliard-Chair. Ja, kennst du ihn?
Ja.
Was sagst du zu dem Entwurf? Der ist ja schräg, also die Entstehungsgeschichte ist schräg. Mhm. Er hat eine Liegeform im Strand gebaut oder gesehen und hat daraus,
so Düne,
und hat daraus einen Stuhl gemacht, der ganz anders ist. Was macht diesen Entwurf trotzdem zu einem echten Wegner für dich? Oder kann man das tatsächlich gar nicht erkennen? Nein,
also bei dem würde ich tatsächlich sogar, wenn ich ihn jetzt ohne Vorkenntnis oder irgendwas sehen würde, also ohne Vorkenntnis stimmt das nicht, aber da tue ich mir immer selber schwer dran zu denken, dass der von Wegner ist, weil für mich wäre das Paul Kerholm, würde ich sagen, ja, sofort. Mhm. Eben weil auch dieses Seil ist genau das, was Paul Kerholm bei seinen Entwürfen genommen hat. Also den Wegner zuzuschreiben, also da würden, glaube ich, auch viele Profis, wenn man das so als Bildtest irgendwie geben würde, ist wirklich schwer. Also das ist sicher der Entwurf, der am wenigsten ihm entspricht, würde ich jetzt behaupten. Und wo man eben mit diesen angelierten Formen und also nichts Organisches, eben das Seil, das ich sonst jetzt bei keinem anderen Entwurf von ihm kenne, das Schaffell, eben dieser sehr massive Metallrahmen, diese Zweifärbigkeit im Metall. Also,
aber gefällt er dir?
Ich finde ihn cool, ja.
Er ist absolut ist cool. Ich habe fast ein bisschen das Hommage vielleicht an Bauhaus gesehen, an das Stahlrohr. Kann es sein? Weißt du, ob da Einflüsse da gewesen sind bei ihm?
Weiß ich tatsächlich nicht, ne.
Aber wo kann man den noch einsetzen?
Ein Freund von mir zu Hause.
Tatsächlich? Also ich habe den tatsächlich noch nie gesehen vorher.
Ja. Kann ich mal sagen.
Ja, vielleicht kriegen wir Fotos und können uns ins auf
Facebook. Er hat ihn jetzt gerade im Moment im Vorraum stehen.
Wirklich?
Aber er hat einen sehr schönen Vorraum. Und ja, vorher halt im Wohnzimmer. Also wie gesagt, man liegt wirklich drinnen. Also es ist jetzt wirklich...
Ja, komplett.
Jetzt eben auch kein Lounge-Chair in dem Sinn, sondern es ist wirklich wie so ein halbes Sofa irgendwie.
Nein, wir müssen den
herzeigen. Aber absolut unbedingt. Witziges Teil, ja.
Glaubst du, hat Wegner Humor gehabt? Weil ich hab trotzdem auch Entwürfe gesehen, wo ich mir denke, aus heutiger Sicht muss da Humor dahinter sein. Zum Beispiel Papa Bär oder Ochs. Was glaubst du?
Ich glaube schon, dass er Humor gehabt hat.
Würdest du sagen, Papa Bär ist noch was, was die Zeit gut überstanden hat? Kann man das noch einsetzen?
Ich nicht, ne. Also
ich merke, du hast eine totale Abneigung jetzt gerade.
Also wie gesagt, es gibt schon Entwürfe auch von den gepolsterten Sachen, die noch gut funktionieren. Aber es gibt eben dann auch natürlich was ja dann ein bisschen aus der Zeit gefallen ist oder zur damaligen Zeit hat dann irgendwie natürlich auch, also man kann ja nicht immer nur anecken und man kann ja nicht immer nur provozieren. Also die haben natürlich, und wie gesagt, wir reden da ja von, und stell dir vor, jetzt so, wo du herkommst, so, also so die Schlei, also es war jetzt nicht Kopenhagen, sondern es war irgendwo natürlich am Land draußen. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, ja, also kann man sich eh nicht vorstellen, ja, weil es einfach heutzutage irgendwie auch nicht mehr möglich ist. Mhm. Heutzutage ist es nicht mehr möglich, dass du 500 Entwürfe machst für Stühle. Ja. Also da geht es schon mal los. Oder dass du jeden Prototypen selber machst.
Ich denke mal immer, irgendwann muss er mal auserzählt sein. Nicht nur das eigene Schaffen, sondern tatsächlich auch das, das Item, das ich produzieren oder entwerfen will. Der Stuhl.
Ja, ich glaube, dass natürlich,
500
man muss Stück. Ein bisschen in Kontext stellen, dass natürlich jetzt wieder so eine Hochphase des dänischen Designs ist. Ich glaube natürlich da in den ja, Mitte 90ern bis Anfang 2000er Jahren war das natürlich ein bisschen am Abstellgleis auch. Ja? Mhm. Also das ist jetzt schon in den letzten Jahren wieder
Stimmt.
sehr stark angestiegen und en vogue geworden, wie man so schön sagt. Und war sicher auch mal nicht so. Ja? Oder bis sie dann in der Versenkung verschwunden.
Ja, aber perfektes Beispiel dafür. Also außer du hast jetzt noch was zu sagen. Ja. Aber ein perfektes Beispiel ist der CH07 Gel Chair. Weißt du, auf was ich hinaus will? Der ist nämlich völlig missverstanden worden am Anfang. Der ist 1963 auf den genau. Markt gekommen und dann ziemlich schnell wieder verschwunden, weil er einfach überhaupt nicht verstanden worden ist, weil er überhaupt nicht angekommen ist. Und ich kann mich erinnern, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube bei Area in Salzburg war das. Ich habe mir gedacht, das ist einer der außergewöhnlichsten Entwürfe, die ich kenne.
Hast du gedacht, das ist ein UFO?
Nein, ich habe mir gedacht, ein Flugzeug. Ja. Also ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Ich hab mich gefühlt wie in meinem Cockpit. Mm. Ich habe links und rechts einen Flügel weg gehabt. Ja. Mm. Genau. Unbedingt also anschauen. CH07 Shell Chair, 63 vom Markt genommen worden, weil er sie nicht verkauft hat. Genau. 98 wieder aufgelegt worden und plötzlich absolut
beliebt. Ich glaube, jetzt ist sogar das
zweitmeistverkaufte
noch um CH24. Mm.
Aber was war damals zu viel, würdest du sagen?
Ja, was heißt zu viel? Also man würde wirklich denken, das ist ein Teil, also wie gesagt, wenn man jetzt diesen Holzkontext ein bisschen vergisst sozusagen, könnte es auch auf der Enterprise stehen. Ja? Das ist einfach, ja, schaut aus wie ein Alien-Dingens. Und deswegen glaube ich schon, sicher, also 60er Jahre kann man durchaus vorstellen, dass das da sehr gut in die Zeit gepasst hat und dann natürlich später wieder verschwunden ist. Ja.
In 60er Jahre ist ja eigentlich Science Fiction, aber ich glaube trotzdem, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, wenn man zu bald dran ist mit solchen Inspirationen oder Inspirationsquellen, dann kann man da leicht drüber hinausschießen. Also man würde ja zum Beispiel sagen, ein Stuhl hat 4 Beine, der hat 3 gehabt. Also ich glaube, der war einfach seiner Zeit voraus, aber jetzt ist er absolut da, Shell. Würdest du in dein Wohnzimmer stellen? Ist es was für dich oder ist es für dich fast zu organisch mittlerweile? Er schaut ein bisschen aus wie eine Blüte, finde ich.
Also ich persönlich bin eben großer Fan, wo wir heute drauf sitzen, CH25. Das ist für mich der schönste Launcher von ihm. Mhm. Aber Shell-Chair finde ich genauso. Also er passt eben durch dieses Dreibein auch gut in eine Ecke. Also man kann ihn grundsätzlich sehr schön wo unterbringen, wo platzieren. Superschöne auch Kombinationen. Also ist jetzt absolut nichts, wo ich sage, das würde jetzt nicht bei mir zu Hause unterbringen. Also ich habe gesagt, ich sitze da auf meinem privaten, finde ihn nochmal schöner. Vor allem.
Dann erzähl mal ein bisschen was über den.
Ja, wie gesagt, war Teil dieser ersten 4 Entwürfe, die er für Karl Hansen entwickelt hat. Da wurde eben vom Eigentümer damals gebeten, also vom Sohn eigentlich, vom Gründer muss man sagen, ob er nicht Entwürfe machen kann für die Tischlerei. Und da sind 4 beziehungsweise 5 eigentlich Entwürfe dann entstanden. Und das war eben CH22, CH23, CH24, der Wishbone-Chair, CH25, wo wir jetzt drauf sitzen, und CH26. Mhm. Und waren eben 2 Lounger und 3 Esszimmerstühle. Wobei, wie gesagt, der dritte, der CH26, war eigentlich nur eine Zeichnung. Mhm. Das war die Abwandlung vom Lounge-Chair sozusagen dann als Esszimmer-Variante davon. Und ist dann erst später produziert worden. Und das waren ja die vier Ursprungsentwürfe und die Zusammenarbeit und dann fast familiäre Zusammenarbeit mit Karl Hansen. Und ich habe mich quasi verliebt in den, wie ich es tatsächlich in Kopenhagen gesehen habe, bei Newmax. Das ist eine Buchhandlung, super schön geworden. Von Norm Architects haben das umgebaut. Und da war vom Jonas, das ist einer der Gründer von Norm, hat der da als Leihgabe quasi seinen CR25 dort stehen gehabt und der war sicher, sicher 20, war nicht noch älter. Mhm. Und da hat man diese Patina gesehen, eben auf dieser Papierkordel, also irre, also einfach viel schöner noch wie neu. Und da ist er nochmal prägnanter bei dem, also da reden wir ja von 400 Meter Kordel, irre. Also fast einen halben Kilometer. Und da braucht man dann 10 Stunden. Also da reden wir ja, das ist richtig brutale Arbeit. Also das ist nochmal anders gewirbt wie beim CR24. Und eben diese Patina und wie dann sowas auch altert und das zu sehen, das spornt mich natürlich dann auch immer an, solche Entwürfe oder sowas möglichst lange dann zu besitzen und zu benutzen auch. Ja. Also wie gesagt, bei mir ist das schon öfter der Fall, dass ich dann was sehe, was sehr, sehr alt ist oder wirklich so einer der originaleren Entwürfe, die dann schon lange im Umlauf sind, lange benutzt worden sind. Und da, wenn sie dann möglichst schöne Patina entwickelt, das spornt mir natürlich dann auch an, dann so Produkte möglichst lange zu besitzen schon. Mhm.
Aber da wollte ich da sowieso irgendwann einmal eine Frage stellen, oder die Frage wollte ich da irgendwann einmal stellen, wie schafft es ein Produkt, du kennst einfach so viel, wie schafft es ein Produkt dann tatsächlich zu dir in die Wohnung? Das ist sehr schwierig, kommt mir immer vor, weil da muss ziemlich viel stimmen, aber was sind so diese, was sind die Blicke, die stimmen müssen, damit du das machst?
Ja, boah. Also ich muss dazu sagen, ich wechsle natürlich auch meine Möbel sicher öfter wie jetzt wie normale Personen. Und ich habe natürlich jetzt an mich einen anderen Anspruch. Also ich behandle mich selber wie einen Kunden.
Mhm. Ah, ist spannend.
Und ich entscheide jetzt auch je nach Wohnung oder je nach, was jetzt dann zu möblieren ist, jetzt das aus einem Blickwinkel für die Immobilie oder für die Wohnung oder was halt dann ist. Und ich bin natürlich auch ein sehr spezieller Fall, weil also bei mir geht Design über Sitzkomfort. Also mir ist dann schon wichtiger, dass das eben ein möglichst stimmiges Ensemble ist, dass, wo Tisch und Stühle harmonieren. Und ich brauche jetzt nicht den gemütlichsten Stuhl oder das ist jetzt nicht der Anspruch, nach dem ich mich sehne, sondern ja, ich entscheide es wirklich dann oft auch natürlich nach Materialität. Das ist schon auch bei mir was. Also wie gesagt, also ich habe jetzt sicher nicht die Stühle, die mir jetzt am besten gefallen, auch zu Hause. Sondern da müssen schon sehr viele Parameter zusammenstimmen. Wie gesagt, es muss halt genau dann die Holzart, oder wenn es ein Holz ist, die Holzart möglich sein. Da habe ich auch, also ich verwende im Privatleben keine Eiche. Da fängt schon mal an mit der Schwierigkeit. Also wie gesagt, der da ist tatsächlich eine Ausnahme. Beziehungsweise da in der Wohnung, wo der steht, habe ich einen Eichenboden. Deswegen ist was anderes, darum darf ich es jetzt so auch nicht sagen. ist immer eine schwierige Aussage. Ich versuche, Eiche zu vermeiden, sagen wir das so. Das ist korrekter. Genau, und ja, das muss halt quasi alles zusammenstimmen. Preis natürlich genau, ja. Das ist auch natürlich ein Thema. Also eben so wie was wie der Chair ist was ich, also da musst du ein Freak sein, wenn du den nimmst. Das ist wirklich, das kann man jetzt mit einer, das kann er eh nicht argumentieren, weil einen ungepolsterten 5000 Euro Esszimmerstuhl
geht's ja nicht
das,
aus.
Das keine Ahnung. Ja. Also da musst du einfach ein totaler Fan sein. Du musst das acknowledgen können, wie der produziert wird, wie viel Handarbeit ist. Also da gibt es ein Video davon, da sieht man das. Also das ist nur mal extremer, weil da einfach wirklich dieses Rückenteil handkurbelt wird, handgefeilt, handgeschliffen sowieso und dann natürlich auch handgeölt etc. Auch das Cane-Geflecht noch mal schwieriger wie das Papierkordel. Also da reden wir wirklich von, und die haben auch extrem lange Wartezeiten. Also die dürften die Nachfrage nach wie vor haben. Aber wie gesagt, das ist was, da musst du ein Fan sein, wie für, weiß nicht, gewisse Uhren, gewisse Kunst. Also da reden wir von, und das ist immer, wenn du den Stuhl hast, das ist jetzt nicht, was jeder erkennt, oder das ist so, das ist nichts zum Angeben, sondern das ist eigentlich was extrem Reduziertes. Also den Preis kann man eh kaum sagen, ja, weil das glaubt auch keiner. Weil eben beim Lounge Chair, finde ich, der ist so bekannt und der ist bekannt, dass er teuer ist. Ja, der durch das Leder, durch diese
stimmt
gepolsterte, voluminöse Art, der suggeriert das ein bisschen. Ja. Und skandinavisches Design suggeriert ja jetzt nicht Luxus. Und deswegen.
Auch vielleicht genau deshalb, weißt du, wie ich meine?
Ja, na klar. Das ist ja, das ist so dieses, wie nennt man das?
Das ist absolutes Understatement
trotzdem. Ja, Understatement, oder? Aber da gibt es so einen Quiet Luxury.
Ja, absolut.
Genau. Da gibt es ja gerade so diese bei so gewisse Serien und so weiter und auch natürlich No Labor bei Klamotten und so weiter. Also wenn man jetzt da sich anschaut, so wie Loro Piana etc., diese Sachen, ja, das kann man auch nicht, ja, ist halt highest quality vom Stoff, von der Verarbeitung, von der Verwebung etc. So ähnlich, glaube ich, kann man das sehen. Selber weiß man, was man hat.
Das stimmt.
Es ist nichts zum Angeben.
Es ist doch auch bei Uhren meistens so, ne? Wenn man ehrlich ist. Natürlich sieht wer Rolex, aber trotzdem, dass jemand jedes Modell kennt, das ist auch selten. Simon, Hans Wegner war ein tolles Thema, war ein anderes Thema, als wir bis jetzt gehabt haben. Wir haben jetzt einige Entwürfe durchgemacht, bei weitem nicht alle, wie gesagt, über 500 haben wir gehabt. Also schreibt uns vielleicht, was eure Lieblingsentwürfe von Wegner sind. Ich bin sehr gespannt, ob es da ein bisschen Ausreißer gibt oder ob trotzdem diese paar, die wir heute was genannt haben, plus minus. Ich stehe auch total auf den. Ich habe mich ja wirklich jetzt relativ kurz erst mit Wegner beschäftigt. Der Wishbone Chair, den habe ich nie ganz verstanden. Das ist irgendwie auch in den Farben, die es gibt. Das war nie so der Lieblingsentwurf von mir. Ich sage es ganz ehrlich, ich finde der Chair sogar wirklich ansprechend, weil ich diesen Bogen oben so toll finde und die Art, wie das Holz verarbeitet ist. Und also da sieht man, finde ich, auch, dass das ein Tischler gemacht hat. Ein Tischler, der extrem feinfühlig ist. Also ich habe ihn tatsächlich noch nie in echt gesehen. Also wenn du es nochmal hast, dann zeig mir ihn bitte. Aber ich glaube fast, dass der Stuhl eher meiner wäre als der Wishbone Chair. Und dann muss ich schon sagen, wie gesagt, das kleine Schell, Flugzeug
ja, klar.
Irgendwo das bei mir in der Wohnung, das wäre natürlich schon wunderbar.
Absolut, ja, würde gut passen zu dir.
Was glaubst du, ist das außerhalb von diesen 500 Stück, was ist geblieben, warum ist Wegner extrem wichtig gewesen für Möbeldesign, für Interior Design? Ist es der Qualitätsanspruch, würdest du
sicher
sagen?
Sicher, also das auf jeden Fall. Also wie gesagt, man sagt ja, im Deutschen sagt man ja so schön, er gilt als Vater der Stühle oder des Stuhls. Und ich glaube auch sein Anspruch, also er hat sicher auch die Produktionen sehr gefordert und es sind sicher, es sind da teilweise Maschinen entwickelt worden für Entwürfe von ihm oder für gewisse Teile der Entwürfe, eigene Maschinen angefertigt waren oder für mich ist CA88 also ein schönes Beispiel, den wir sehr oft in der Gastro schon verwendet haben, das ist der mit diesem Metallgestell, diese Massivholzrückenlehne, also da, wo man angreift, wo man den Rücken, ist er Massivholz und dann hat er eben entweder einen gepolsterten Sitz oder einen Sperrholzsitz. Und der Entwurf war, glaube ich, ja, über 50 Jahre in der Schublade, weil der nicht industriell herstellbar war zu der Zeit, wo er diesen Entwurf gemacht hat. Und eben seit es CNC-Technik gibt, wo ich dieses Rückenteil rausfräsen kann, also es wird ja aus einem relativ großen Stück Massivholz rausgefräst und früher hat das mehr oder weniger wer schnitzen müssen, also nicht mehr oder weniger, sondern das war eine Schnitzarbeit. Und deswegen dann nicht zu einem Kostenpunkt irgendwie verkaufbar, das dann für so einen kleinen, zierlichen Stuhl dann irgendwie möglich gewesen wäre. Und ja, das sind Entwürfe einfach teilweise nur in Schubladen, die jetzt erst produzierbar sind. Und das ist ja natürlich für mich das Spannende, wenn man denkt so, wie weit voraus warst du oder war er sozusagen in seiner Zeit, dass es wirklich Entwürfe gibt, die dann jetzt erst produktionstechnisch relevant werden.
Und vor allem, es müssen ja unfassbar viele sein.
Ja, ja.
Es sind ja ein bisschen über 100 erst produziert worden.
Ja, und er war ja auch ein bisschen, da gibt es also zwiespältige Meinungen, weil die CNC-Technik gibt es ja schon länger, oder also Kopierfräsen hat es da am Anfang mal gegeben und so. Und er hat das ja noch mitbekommen. Ja. Also er hat sich das dann manchmal angeschaut in den Produktionen und hat so gesagt, so ja, irgendwie eigentlich schade, sozusagen. Auf der anderen Seite hat er gesagt, ja, also Wahnsinn, was das für Möglichkeiten dann öffnet.
Okay.
An Genauigkeit natürlich, an ja, gewissen, eben diese Verbindungen halt dann auf einer wirklich gleichen Basis zu machen. Und das ist natürlich auch klar, du brauchst natürlich einen extrem begabten und ausgebildeten Handwerker dann, um auch solche Maschinen zu bedienen in the first place. Mhm. Ja? Weil du kannst jetzt nicht irgendeinen Roboter hinstellen. Ja? Weil
das stimmt.
Wird nicht funktionieren. Und trotzdem muss dann das Stück durch so viele Hände erstens mal auch bei der, also beim Baum fangen sie wirklich schon beim Umschneiden an. Das wird auch, ist auch noch Handarbeit. Ja,
ja, und auch da kann man schon Sachen falsch machen.
Der ganze Prozess, ja, natürlich. Und der ganze Prozess durchläuft so viele menschliche Hände, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber mal gemacht hat. Und von dem her gesehen, ja, hat er das schon auch noch mitbekommen. Und für mich wäre es spannend, wenn der heute noch entwerfen würde.
Das stimmt.
Wie die Entwürfe jetzt ausschauen würden.
Was glaubst du? Wirf einen Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, wohin hätte sich Wegner entwickelt?
Es ist tatsächlich in dem Fall schwierig, weil er hat ja wirklich alles durch. Also er hat ja wirklich von diesen Shaker-Stühlen zu diesen ganz organischen, zu diesen chinesischen und japanischen. Also ich finde, er hat ja wirklich, und sonst schaffst du eben diese Anzahl ja auch nicht. Also er hat wirklich ja, wo es gegangen ist, hat er sich Inspiration hergeholt. Ich kann mir nur vorstellen, wobei das hätte er damals auch schon machen können, eben, wo ich sage, irgendeine Art von Schale, von Schalenform, komplex womöglich irgendwie zu entwickeln. Wobei das hätte damals auch schon können, weil wie gesagt, Arne Jacobsen, Eames etc., die haben das ja auch damals schon gemacht. Deswegen finde ich, oder kann man sagen, also das Holzthema hat er ausgespielt, wie man so schön sagt.
Das glaube ich auch.
Ja.
Simon, für mich bleiben zwei Zitate, die stellvertretend sind für dieses Werk, und die möchte ich jetzt noch einmal nennen, obwohl wir es schon genannt haben, aber ich würde es gerne am Schluss noch einmal prägnant stehen lassen. Das erste ist, der Stuhl ist dem Menschen am nächsten. Man merkt, dass er das wirklich gelebt und intensiv gelebt hat mit seinen vielen Entwürfen und mit diesen vielen verschiedenen Varianten. Es ist ein Wahnsinn, wenn ich darüber nachdenke, wie viel weniger wahrscheinlich ein Stuhl heute in verschiedenen Variationen auf der Welt existieren würde, wenn es Wegner nicht geben würde oder nicht gegeben hätte. Mhm. Und das Zweite ist, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, gute Stühle sind Entscheidungen, die man sehen darf. Weil das ehrlich gesagt trotzdem etwas ist, worüber wir beide schon sehr, sehr oft gesprochen haben, dass eben Stühle trotzdem was vom Wichtigsten sind an Möbelstücken, die man bei sich zu Hause haben kann. Wenn man sich Area nähert, also euren drei Stores, dann ist es meistens über Stühle in der Auslage. Mhm. Und das ist schon sehr exemplarisch, dass wir heute einen gehabt haben, der sich sein ganzes Leben lang nur mit dem Entwerfen von Stühlen beschäftigt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ein Lebenswerk von Anfang bis zum Ende, und ich finde es extrem erstaunlich. Ja.
Im Endeffekt, du hast ja, also wurscht, ob du es privat, also als Kind verbringst du, du machst die Aufgabe dort, du lernst das Sitzen sozusagen, du lernst das Essen, du verbringst Zeit mit deiner Familie, mit deinen Eltern, du empfängst aber natürlich Gäste am Tisch im Normalfall und bei den Stühlen, also auch deine Gäste sitzen drauf etc. Also das ist sicher ein Möbelstück, was eben durch das am prägnantesten dann ist, weil es das Kernstück mit dem Tisch sozusagen ist, das Kernstück eigentlich von jedem Haus, von jeder Wohnung und von jedem Restaurant. Also überall, wo eben Gast geben, Gastfreundschaft, das sind ja wirklich Werte,
absolut,
die ja in unserer Gesellschaft ja, oder ich glaube in jeder Gesellschaft, zum Wichtigsten gehören. Also weil, wie gesagt, Österreich ist es nicht gerade bekannt für die beste Gastfreundschaft.
Ich finde, ich bin ein guter Gastgeber, oder?
Ja, du bist ein sehr guter Gastgeber, wirklich. Ja. Also wirklich, ja, ist mein Ernst. Und deswegen ist sicher eben so wichtig, da auch einen guten Bezug dazu zu haben, das auch selber zu lieben, was man da jeden Tag dann natürlich besitzt und verwendet. Also sicher das Möbelstück, was am meisten Benutzung auch erfährt.
Das stimmt. Gutes Schlusswort. Simon, vielen, vielen Dank für diese Folge. Hans Gerne. Wegner ist in the books.
Ja.
Eine etwas andere Folge war das einmal, finde ich. Es war nicht so viel Geschichte dahinter, aber dafür umso mehr Werk. Euch da draußen, die ihr zugehört habt, vielen, vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid, jetzt schon über 11 Episoden.
Vorletzte Episode.
In dieser ersten Staffel.
Und zum Schluss haben wir dann nur ein Schmankerl.
Richtig. Wir kommen dann ins Ausland oder aus dem Ausland zu euch, überall, wo ihr Podcasts hört. Bleibt uns treu, erzählt es vielleicht auch von unserem Podcast. Wir freuen uns jedes Mal, wenn es irgendwer teilt, wenn wir auf Instagram irgendwelche Reels rausbringen, unseres Videopodcasts. Schaut es euch einmal an auf YouTube. Wir bemühen uns wirklich jedes Mal sehr, dass wir ein tolles Setup haben, also immer mit den richtigen Möbelstücken, über die wir dann sprechen. Drückt auf die Glocke, das bringt uns für den Algorithmus extrem viel. Bewertet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, auch wenn es ein bisschen holprig ist, ehrlich gesagt. Also das ist sehr, sehr schwierig, Bewertungen abzugeben. Da müssen wir über drei Ecken das machen. Aber was soll's, für uns beide kann man das schon mal machen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Das war Episode Nummer 11 von Area erzählt.
Yes. Tschüssi.
Der Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Ciao.
Ciao.